Israel muss zerfallen, weil sie den Messias ermordet haben. Israel muss zerfallen, also die Hütte Davids muss zerfallen, damit die Nationen zum Heil kommen. Und diesen Gedankengang hat übrigens der Paulus in der Lehre dann weiterentwickelt. Das wollte ich noch dazu sagen.
Vielleicht auf die Frage von Andi eingehen darf. Übrigens vielen Dank, Hans-Peter. Das war nochmal eine tiefere Einsicht, die einfach sehr schön war, dass wir die jetzt auch nochmal bekommen haben, von Gesetz zur Gnade. Aber jetzt kurz zu dem, was Andi gefragt hat. Man könnte es mal ganz simpel sagen. Solange wir automatisch im Willen Gottes gehen, braucht er uns nicht woanders hinzuschicken. Denn aber dann, die Idee ist ja, wir gehen jetzt nach Asien, nach Bithynien, aber sie sollen nach Philippi gehen, weil dort einer darauf wartet, bekehrt zu werden oder eine ganze Menge. Dann kann der Heilige Geist direkt eingreifen, so verstehe ich das. Also ist eigentlich kein Widerspruch. Wir finden auch viele Dinge, wo wir keine extra Anleitung brauchen, die sind selbstverständlich. Also wir zum Beispiel sind Gesandte Christi. Was das bedeutet, können wir zum Beispiel in der Amtsbeschreibung von einem deutschen Botschafter nachlesen. Brauchen wir jetzt nicht gar nicht in die Bibel schauen. Das ist ein Repräsentant von einem Herrscher. Nur als Beispiel. Also das sind Dinge, die müssen jetzt nicht extra gesagt werden, sondern die muss man einfach durchdenken, dann versteht man das. Und danach handeln. Aber vielleicht einen bestimmten Weg zu gehen, da brauchen wir vielleicht schon eine Führung, dass wir jetzt in die richtige Richtung laufen. Aber wir gehen los, wir sind Gesandte und ihr leitet uns Schritt für Schritt. Ist das vielleicht so eine Antwort auf deine Frage, Andi?
Vielleicht auch noch ein anderer Aspekt, den sehen wir schon in dem Teil, den wir das letzte Mal angeschaut haben. Da sagt doch der eine zum anderen, komm, jetzt gehen wir nochmals durch die Gegenden, wo wir schon gegangen sind. Wo wir schon gegangen sind. Und das ist übrigens die Situation, wo der Galaterbrief geschrieben wurde. Warum? Weil der Apostel Paulus mit dem Barnabas ja schon dort war. Kapitel 13, waren die schon dort? Steht zwar nicht Galatien, aber sie waren dort, an den Gegenden. Und jetzt sagen die, der eine zum anderen, komm, jetzt gehen wir nochmals da durch. Ist klar, warum. Da waren große Nöte. Waren große Nöte. Was für Nöte? Ja, die von Kapitel 15. Das sehen wir, wenn wir der Galater 1 und 2 lesen. Und das haben die jetzt gemacht. Wie sind die gewandert? Und das sieht man in Kapitel 15. In Kapitel 15, Verse 3, 4, 5 und so weiter, da waren sie erregt. Da bin ich überzeugt. Die waren erregt. Viel Wortwechsel. Und jetzt sind sie gelaufen. Über was haben sie jetzt für einen Dienst gehabt? Haben sie geredet über diese unmögliche Forderung bezüglich der Beschneidung? Nein, die haben evangelisiert. Die haben evangelisiert. Das war ihr Dienst. Das war ihr Dienst. Und das haben andere gesehen. Andere gesehen, dass Paulus und Barnabas, was haben die gemacht? Steht. Ein Empfehlungsbrief, da haben wir einen Empfehlungsbrief, ein Kapitel 15. Die haben ihr Leben dargelegt. Also Paulus und Barnabas, die waren bereit, ihr Leben darzulegen. Übrigens, als dann Barnabas nicht mehr von Partie war, hat das Siraz dann auch gemacht. Er hat sein Leben dann auch dargelegt im Gefängnis. Oder? Also das war ein Missionar, das ist kein Honiglecken. Oder? Die haben sich voll eingesetzt für das Evangelium und sie haben besprochen miteinander, wir gehen da durch. Und das war offenbar auch im Sinne des Heiligen Geistes. Und andernorts haben sie gedacht, wir gehen dorthin. Aber der Heilige Geist hat gedacht, nein, erst das nächste Mal. Die sind ja dann doch gegangen. Aber erst auf Anleitung des Heiligen Geistes. Wir wissen nicht alles, warum, welche Reihenfolge der Heilige Geist vorgesehen hat. Und da sehen wir wunderbar, wir als Gläubige, wir dürfen, wenn der Martin kann jetzt morgen sagen, gehe ich westlich von Frauenfeld Traktate verteilen oder östlich. Es kann sein, dass etwas dazwischen kommt, dass er südlich muss. Oder nördlich, ja, dann wäre er schon fast in Deutschland. Aber wäre vielleicht auch nicht schlecht.
Ja, und jetzt kommt es zu einer Auseinandersetzung, ein Krach, eine Trennung vom Barnabas und von Paulus. Wir hatten ja mal irgendwann, ich glaube, das war, als wir den Galaterbrief durchgesprochen haben, meine ich jedenfalls, gehört, dass der Barnabas wohl als Missionar zur Seite gestellt worden sei, weil er eben ein bisschen eingeknickt ist, als diese judaisierenden Leute kamen. Aber ich erinnere mich nur schwach dran. Man könnte jetzt auch sagen, okay, da waren zwei Missionsteams unterwegs. Von dem einen Bericht lesen wir, vom anderen eben nicht. Beide Aspekte können stimmen. Jedenfalls war der Paulus nicht gewillt, den mitzunehmen, der aus Pamphylien von ihm gewichen und nicht mit ihm gegangen war zum Werke. Aber wir lesen dann zum Glück, das war nur temporär. Da war vielleicht noch ein bisschen jung, noch ein bisschen ängstlich oder unausgereift. Und wenn wir dann nachher in 2. Timotheus Kapitel 4, Vers 11 lesen, da war das eine ganz andere Situation. Lukas ist allein bei mir, Vers 11. Nimm Markus und bring ihn mit dir, denn er ist mir nützlich zum Dienst. Also in späterer Zeit war er nützlich zum Dienst. Er hat ja auch dann die wunderbare Aufgabe gehabt, das Markus-Evangelium aufzuschreiben. Und das lesen wir auch in Verbindung mit Petrus. 1. Petrus 5, 13. Es grüßt euch die Miterwählte in Babylon und Markus, mein Sohn. Also die haben auch sehr eng zusammengearbeitet.
Weil da ja so eine große Erbitterung zwischen Paulus und Barnabas entstand, ist meine Frage eigentlich, weil das war ja eigentlich schon tragisch an sich, weil zwei große Glaubensvorbilder eigentlich in so einer Erbitterung dann getrennte Wege gegangen sind. Meine Frage, hört man mich? Ja, okay. Meine Frage ist dann, sind Sie, nachdem Sie sich gestritten haben, sage ich mal, für dieses Leben, sich auch nicht mehr über den Weg gelaufen, also haben nichts mehr miteinander zu tun gehabt, weil im weiteren Verlauf der Apostelgeschichte liest man nichts mehr von Barnabas. Man hört vielleicht noch was von ihm in 1. Korinther 9, Vers 6, aber ob das jetzt davor oder danach war, weiß ich jetzt auch nicht. Aber nur halt, dass Markus, wie Wolfgang das gerade vorgelesen hat, nützlich war für Paulus. Kolosser 4, 10. Es grüßt euch Aristarchus, mein Mitgefangener, und Markus, der Neffe des Barnabas. Deswegen ihr Befehl erhalten habt, wenn er zu euch kommt, so nehmt ihn auf. Also waren sie jetzt für immer getrennt oder haben sie sich noch irgendwann zusammengefunden? Das würde mich mal echt interessieren. Also Paulus und Barnabas.
Also in der Apostelgeschichte lesen wir natürlich nichts mehr von Barnabas, Markus und Petrus. Diese drei wechseln ab Apostelgeschichte 15, sind diese drei zum letzten Mal erwähnt. Barnabas, Markus und Petrus, zum letzten Mal erwähnt. Aber Barnabas wird hochwohl löblich erwähnt später vom Apostel Paulus in 1. Korinther 9. Wird er sehr gut, also 1. Korinther 9, ja, wir können rasch den Vers lesen. Ich lese Vers 6 oder Vers 5. Haben wir etwa nicht ein Recht, eine Schwester als Weib umherzuführen? Wie auch die übrigen Apostel und die Brüder des Herrn und Kephas? Oder haben allein ich und Barnabas nicht ein Recht, nicht zu arbeiten? Und das ist ja eindeutig nach diesem Vorkommen. Der 1. Korintherbrief ist wesentlich später geschrieben worden. Vorher wurde Galater und Jakobusbrief geschrieben. Aber jetzt erwähnt er den Apostel, ja, man darf schon sagen, Apostel Barnabas wird ja auch einmal so genannt. Er war keiner von den 12 Aposteln, aber er war ein Gesandter. Er war ein Gesandter. Mehr heißt das Wort ja an und für sich nicht. Wird wunderbar erwähnt. Nicht allein ich, Barnabas, ich und Barnabas, nicht ein Recht. Und man muss schon sehen, Barnabas hat einen völlig anderen Charakter wie Paulus. Die Bekehrung ändert den Charakter zum Glück nicht. Wird immer gemeint, oh, den Charakter, der kriegt jetzt einen anderen Charakter. Blödsinn, der Charakter bleibt. Aber er kann gottgemäß gebraucht werden. Es braucht auch solche, die manchmal eine festere Linie haben, Paulus. Und es gibt solche, die eine sehr angenehme Linie haben, Barnabas. Und da sieht man, nach der Bekehrung von Barnabas, von Paulus, wer hat sich für den Paulus gekümmert? Wer hat ihn gefördert? Wer hat alles in die Wege gesetzt, dass dieser in den Augen der Christen ein Mörder war? Er war ja auch ein Mörder. Der Paulus war ein Mörder. Dass er aufgenommen wurde, das war Barnabas. Aber wer hatte eine ganz klare Linie, wenn es ging um eingeschlichene böse Lehren? Das war Paulus. Das waren zwei verschiedene Charakter und beide brauchte es. Beide brauchte es. Aber beide mussten noch lernen, auch der Paulus, zurückzustecken. Manchmal muss man halt auch zurückzustecken. Wenn es um die Frage ging, um Antiochien und Jerusalem, haben beide Orte zurückgesteckt zum Wohle und zum Gesamtwohl. Aber hier denke ich, die Hauptschuld hat weder Barnabas noch Paulus, sondern wer? Der Markus. Der Markus, der musste auch noch lernen. Da ist ja mal in Apostelgeschichte 13,13 abgehauen, nach Jerusalem zurück. In Apostelgeschichte 13,13 ist er zurückgegangen und hier war er dabei. Und jetzt musste er sehen, wegen mir kommen die zwei Freunde hintereinander. Ich glaube, hier hat der Markus seinen Lehrplatz angefangen. Hier hat er angefangen und nachher, wunderbar, der Wolfgang hat es ja schon erwähnt, die 4 oder 5 Bibelstellen, wo der Markus dann hervorragenden Dienst tun konnte.
Haben die Brüder aber das so gesehen, dass Barnabas und Markus die Schuld hatten, weil in Vers 40 ganz unten steht, oder ich lese den ganzen Vers, Paulus aber erwählte sich Silas und zog aus von den Brüdern von den Brüdern der Gnade Gottes anbefohlen. Aber Barnabas und Markus nicht, sondern nur die beiden.
Hab's vielleicht zu wenig. Nach meiner Ansicht, es gab drei Schuldige. Jeder hat etwas gelernt dabei. Ist doch bei uns manchmal auch so, oder? Also wenn einer sagt, ich habe immer Recht, dann ist er hundertprozentig im Unrecht. Aber wir sehen hier, dass es nicht, dass diejenigen, die eine Kirchenspaltung verhindert haben, fähig sind, hintereinander zu kommen. Aber man muss nicht meinen, dass die am anderen Tag noch Krach hatten. Die sind auseinandergegangen und jeder hatte seinen Dienst. Den von Paulus kennen wir, den von Barnabas kennen wir nicht. Der Heilige Geist hat es gut gefunden, nichts weiteres über Barnabas zu schreiben. Und die Schuldfrage, die ist eindeutig, die ist bei dreien.
Wollte auch noch sagen, eben, ja, bei uns, so, ich habe auch noch überlegt, oder? Es ist ja Geschichte und bei uns, wir haben ja auch unsere Geschichte. Wir sind ja auch schon, gab es Erbitterungen und dann gab es Trennung, oder? Wir haben uns auch schon getrennt, oder? Ich glaube auch schon etwa dreimal, oder? Eben teilweise dann wegen ihrer Lehre, aber wahrscheinlich haben wir uns schon getrennt, das, nicht mal wegen ihrer Lehre, sondern einfach andere Umstände, oder? Umstände, das Miteinander Zusammensein, eben die passen nicht zueinander, oder? Und ja, das ist ja, alle sind ja hier, wo dabei sind, hier mal irgendwo weggegangen, oder? Aus irgendwelchen Gründen, oder? Aber man achtet sie wahrscheinlich schon noch als Brüder, oder? Das würde ich auch sagen, oder? Es muss sie nicht mal ihr Lehre gewesen sein.
Die haben wahrscheinlich das Klügste getan, was sie tun konnten, um weiteren Streit zu vermeiden. Da gab es vielleicht eine kurze Erbitterung, wie da steht. Und dann hat man einfach pragmatisch gesagt, es hat so keinen Sinn. Du machst deinen Stiefel, ich mach meinen Stiefel. Das war sehr, sehr salopp zu sagen. Und dann waren die wahrscheinlich schon von vornherein wieder gut, aber eben mit verschiedenen Zielen, mit verschiedenen Gruppen. Das kann man fast sagen, Verdoppelung des Missionspotenzials. Ob das jetzt stimmt, weiß ich nicht.
Ich würde sagen, das ist ein positiver Ausgang, was du jetzt gesagt hast. Die haben die persönliche Sache konnten sie nicht lösen, aber die geistliche Sache, die ging weiter. Da bin ich überzeugt, beim Barnabas und beim Paulus wissen wir ja ganz klar. Und später werden wir vielleicht mal erfahren, was der Barnabas gewirkt hat in Zypern zum Beispiel. Aber er kam ja von dort. Das ist also übrigens interessant, also weder Barnabas noch Paulus waren in Israel geboren, sondern beides waren solche in den Nationen, einer in der Türkei geboren, oder? In Tarsus, das ist oben in der Türkei, und der andere in Zypern.
Das ist ja auch eine der Chancen gewesen, die Gott nutzen konnte, weil eben das Volk Israel schon zerstreut war. Und die haben dann schon eine andere Perspektive gehabt hinsichtlich der Nationen, weil sie sowieso inmitten dieser Nation lebten, im Gegensatz zu denen in Jerusalem, die halt so ein Klüngel für sich bildeten und allenfalls mit den Juden zu tun hatten oder mit den Römern, die dort als Besatzungsmacht waren. Aber die anderen haben sehr viel mehr praktische Erfahrung gehabt, wie man umgeht mit den Ostinationen. Und diese ganzen Dinge, die wir zum Beispiel über den Apostel Paulus oder Barnabas gesagt haben, auch die vielen Sprachen, die er wahrscheinlich kannte, die juristische Zugehörigkeit als Römer, das sind jetzt, es zeigt eigentlich, dass der Heilige Geist in den meisten Fällen einfach das nutzt, was schon in uns steckt und das Beste draus macht. Ja, zu Ehre Gottes. Wenn da nichts ist, also wenn wir das Wort, nur auf uns bezogen, das Wort Gottes nicht lesen, dann ist auch mit uns nichts anzufangen. Dann wissen wir ja gar nicht, was wir tun sollen. Mögen wir vielleicht gerettet sein, aber die Tiefe dessen, was wir machen können, die ist nicht sehr groß. Wenn aber, ich sag mal, das biblische Wissen fundiert ist, die Fähigkeit, mit anderen Menschen umzugehen, in Sprachen, also in Fremdsprachen sich zu artikulieren, der richtige Reisepass da ist, dann ist es was anderes. Also es heißt nicht, dass es unmöglich ist, auch andere zu nutzen, aber warum sollte Gott sich nicht derer bedienen, die gute Voraussetzungen haben?
Und jetzt in der Zwischenzeit, bis das Missionsteam von Paulus vollständig war, war es ja noch nicht ganz, hat er ja den Silas erwählt. Den Silas, übrigens, da haben wir, glaube ich, letztes Mal auch gesehen, auch ein Römer, also mit römischem Bürgerrecht. Aber was der auch noch sehr gut konnte, die griechische Sprache. Und es braucht ja auch solche, die dann das Neue Testament schrieben, oder? Petrus konnte er gut Griechisch. Auf jeden Fall hat er den richtigen Schreiber dann gekriegt, eben diesen Silas. Oder römisch ausgesprochen, wir sagen in der Schweiz Silvanus. Der Silvanus würde sich jetzt vielleicht etwas aufregen, na, das ist dem egal jetzt. Aber heißen würde er Silvanus, also nicht mit V, sondern Uanus. So würde er richtig heißen. Und dann ab Kapitel 16. wird das Missionsteam vervollständigt. Auch wieder mit jemandem, der aus verschiedenen Kulturen kommt. Und das ist eben so wichtig für diesen Dienst. Das ist jetzt nicht mehr ein Dienst an Israel, sondern ein Dienst an den Nationen. Und darum sehen wir mit Timotheus jemanden, der eine jüdische Mutter hatte und einen griechischen Vater. Das gab garantiert Probleme. Die Mutter wollte ihn sicher beschneiden lassen, weil sie Jüdin war, aber der Vater offensichtlich nicht, weil er kein Jude war. Aber man kann da viel lernen. Man kann da viel lernen und darum ist das auch erwähnt. Damit wir jetzt heute etwas lernen. Nämlich, wenn es um Mission geht, dann können wir nicht sagen, wir gehen nur zu Leuten, zu Menschen, die schon ein wunderbares Leben haben. Nein, wir gehen ja zu Leuten, die noch nicht bekehrt sind. Aber wenn wir zu Leuten gehen, denen man biblische Lehre sagen muss, das sind dann Christen. Wir sagen ja nicht Ungläubigen biblische Lehre, das bringt gar nichts. Aber wenn wir zu Leuten gehen, die biblische Lehre nötig haben, dann muss man ganz klar sein in der Lehre. Warum hat Paulus den Titus nicht beschnitten? Weil dann wäre er ein Lehrfall geworden. Aber den Timotheus, den braucht er zum Evangelisieren. Und er muss, wegen wem hat er ihn beschneiden lassen? Wegen den Türken und den Griechen. Nee, wegen den Juden.
Der Timotheus war ja auch noch insofern prädestiniert, wie wir dann später, ich glaube, 2. Timotheus erfahren, dass er wirklich von seiner Mutter und seiner Großmutter die Schriften aus dem FF kannte. Also der hat es schon gelernt, das Alte Testament. Entschuldigung, Andi.
Ich habe nur eine Frage. Hat er eigentlich der Timotheus auch etwas dazu sagen können? Oder war das eigentlich der Paulus, der da sagte, wie es zu laufen hat und fertig? Also ich finde, das ist so ein bisschen ihm auferlegt worden, diese Sache.
Also ich denke, das, weil er kannte ja die Schriften, er kannte ja Moses. Er wusste ja, warum man sich als Jude beschneiden lässt. Und ich denke nicht, dass er sich da groß gewehrt hat mit dem Argument von Paulus, ich brauche dich zu evangelisieren bei den Juden, da kannst du nicht unbeschnitten rumlaufen. Ich glaube, der war auch gut vorbereitet. Das war jetzt sicher kein Zwang für ihn, würde ich jetzt mal vermuten.
Und hätten die Juden, bei denen die evangelisiert worden waren, hätten die gewusst, dass Timotheus nicht beschnitten war, dann hätten sie ihm wahrscheinlich gar nicht mehr zugehört.
Ja, ich denke auch, dass die Beschneidung hat einen sehr hohen Stellenwert bekommen. Damals bei den Juden, das war ja früher nicht so. Die konnten auch mal 40 Jahre lang niemand beschneiden, ohne Wimpern zu zucken. Selbst der Moses hat sich gestört an der Beschneidung, muss man auch sehen. Aber später war das anders. Später war das anders. Und dieser Timotheus, der hatte eines im Sinn, denke ich, mit dem Paulus missionieren. Und dann, wenn der Paulus ihm gesagt hat, du, ich muss dich noch beschneiden, da hat er nicht mit der Wimper gezuckt. Dann war es klar, ich muss beschnitten werden.
Da gibt es ja diese berühmte Stelle in 1. Korinther 9, Kapitel 9, Vers 19 bis 23. Denn obwohl ich von allen frei bin, habe ich mich allen zum Sklaven gemacht, damit so viele wie möglich gewinne. Und ich bin den Juden geworden wie ein Jude, damit ich die Juden gewinne, denen, die unter Gesetz sind, wie untergesetzt. Obwohl ich selbst nicht untergesetzt bin, damit ich die, die unter Gesetz sind, gewinne. Denen, die ohne Gesetz sind, wie ohne Gesetz und so weiter.
Vielleicht noch daran anschließend, wenn man dann so die beiden Timotheusbriefe liest und dann noch den Titusbrief. Warum hat dann der Paulus den Timotheus nicht nach Kreta gesandt? Weil der unfähig gewesen wäre für diesen Dienst. Aber den Titus schon. Der Titus, der konnte dafür gebraucht werden. Und so sieht man, die unterschiedlichen, also Titus und Timotheus, das waren ganz unterschiedliche Charaktere. Der Timotheus, der war ängstlich, der war zurückhaltend und so weiter. Den konnte er für den Dienst bei den Kretern überhaupt nicht gebrauchen, oder? Aber den Titus, den konnte er gebrauchen. Und so sieht man halt auch in der Apostelgeschichte schon, ja, nicht alle sind gleich. Und der Herr lässt uns unsere Eigenarten, aber er kann sie mit der Gnade Gottes für das Reich Gottes gebrauchen. Timotheus wurde gebraucht, Titus wurde gebraucht.
Es heißt ja noch im Vers 3, und er nahm ihn und beschnitt ihn um der Juden willen, oder? Um der Juden willen, die an jenem Orte waren, denn sie kannten alle seinem Vater, dass er ein Grieche war, oder? Ich habe nur gedacht, denn sie kannten alle seinen Vater, oder? Weil er Grieche war. eben, dass er auch darum, oder gerade weil der Grieche war und er lässt sich beschneiden, vielleicht eben auch ein Zeugnis ist, oder? Ah, der hat sich sogar beschneiden lassen, dass er vielleicht dann wirklich ein besseres Zeugnis sein konnte, weil ja der Vater ein Grieche war oder so.
Ja, ist ja im ersten Moment ein Widerspruch, den kann man gar nicht ausgleichen, Kapitel 16, Kapitel 15. Kapitel 15 beginnt ja mit der Beschneidung, ihr müsst beschnitten werden. Dann wehrt sich der Paulus und Barnabas dagegen. Der Petrus lenkt dann ein, in Jerusalem lenkt der Petrus ein, sehr gut, er macht das sehr gut, sehr gut. Und jetzt kommt die andere Situation, Kapitel 16. Jetzt bekommt der Paulus einen Gehilfen. Und was macht er zuerst mit ihm? Er lässt ihn beschneiden.
Du hast ja vorhin schon mal gesagt, Lehre und Evangelisieren. In Kapitel 15 ging es um die Lehre. Wenn ihr nicht beschnitten seid, könnt ihr nicht errettet werden. Das ist Lehre. Aber hier ging es um Evangelisation und Akzeptanz unter den Juden. Also das... So verstehe ich das und dann ist es für mich auch kein Widerspruch.
Man sieht auch dieses, was du jetzt gesagt hast, in Philipper 1 schon. Da gab es Probleme innerhalb der Gemeinde, vor allem unter Frauen. Man glaubt es gar nicht, die können auch Probleme haben. Aber und was sagt der Apostel Paulus? Die Hauptsache ist Evangelium. Das steht über allem, über allem. Und da muss, alles andere muss sich dem unterordnen. Muss sich dem unterordnen. Und auch vielleicht gewisse Dinge, die wir jetzt momentan nicht so recht verstehen, aber die sind gegangen und sind jetzt auf die zweite Reise Richtung Kleinasien und nachher in der zweiten Missionsreise geht ja weiter bis nach Europa.
Ich möchte noch etwas zu einem Klammersatz sagen, den wir besprochen haben. Silas, der Schreiber, und da kam mir der Jeremia in den Sinn, der hatte nämlich auch einen. Das war der Baruch. Man kann das nachlesen, Jeremia 36, Vers 4. Auch eine interessante Sache. Also Silas war nicht der erste Schreiber.
Ja, und bei Ihrer Reise durch diese schon besuchten und evangelisierten Gemeinden haben Sie einfach die Lehre doch klargezogen. Die Beschlüsse, die aus Jerusalem mitgebracht oder dort festgesetzt waren. Und dann konnten sie die Versammlungen im Glauben befestigen und die Gläubige, die wuchsen dann immer ständig täglich an der Zahl. Doch ein schönes Ergebnis. Und galatische Landschaft lesen wir in Vers 6, phrygische und galatische Landschaft. Ja, und da fing es dann an, dass sie verhindert worden waren, das Wort in Asien zu reden. Irgendjemand hat mal gefragt, wollte Gott nicht, dass die das kennenlernen, das Wort? Warum durften sie dahin nicht gehen? Weil das waren die so schlecht? Nein, es kommt, glaube ich, darauf hinaus, dass die beste Gelegenheit eben in Philippi war. Da waren die Leute absolut bereit dafür. Das weiß der Heilige Geist, das wissen wir halt nicht.
Und später natürlich, wenn wir bei der Offenbarung lesen, da werden nur 7 Zeugnisse erwähnt. Und woher kommen die? Alle aus Asien. Alle in Asien. Also die 7 Sendschreiben sind in Asien, muss man immer wieder sich sagen, Das ist nicht das Asien, das wir heute kennen, sondern wir in der Apostelgeschichte sind wir hauptsächlich in der Türkei. Das ist das Asien in der Türkei. Eine, ich sag mal, eine Provinz oder sowas.
Und geschichtlich, damals haben da zum großen Teil Griechen gewohnt. Ja. Durch Alexander den Großen und seine Nachfolger. Die hatten sich ja bis Persien, bis Indus ausgebreitet. Und in manchen Gegenden waren die halt stärker vertreten, manchen weniger. Aber die haben überall ihre Spuren hinterlassen. Alexandria zum Beispiel. Eben aber auch in Kleinasien gab es schon vorher viele griechischsprachige. Und übrigens, das hielt noch bis zum Ende des Osmanischen Reiches an. Dann sind die größtenteils vertrieben worden aus der Türkei. Aber die Inseln blieben da bei ihnen. Also das ist lange, lange erhalten geblieben.
Dafür hat übrigens Gott vorgesorgt im Propheten Daniel. Im Propheten Daniel, da sehen wir ein interessantes Tier, das da unglaublich schnell über Asien und zum Teil Afrika sich ausdehnte. Und du hast das Wort Alexandrien erwähnt, oder? In welchem Land ist Alexandrien? Ägypten. Woher kommt das? Den Namen von dem, man darf nicht sagen Griechen, dann haben die Mazedonier keine Freude, von dem Mazedonier, dem Sohn von Philipp, der bis nach Indien ging, und was hat er verbreitet? Griechische Stützpunkte, griechische Sprache und Prophetien erfüllt, denken wir nur an Tyrus.
Und Anatolien heißt das so viel wie Land im Osten, soweit ich weiß. Vom Peloponnes aus betrachtet stimmt das auch.
Ja, man muss dieses ganze Bild insgesamt sieht mit Alexander dem Großen oder auch die Herrschaft der Nation. Da sieht man, wie unser Schöpfer und Heiland diese ganzen Dinge orchestriert hat. Dass alles nach seinem Ratschluss verläuft. Ja, und dass er immer direkt eingreift. Ich meine, der Alexander der Große hat einfach das erobert. Und das konnte dann später ein Paulus nutzen, um das Evangelium zu verkünden, in griechischer Sprache. Die Bibel wurde in griechischer Sprache aufgeschrieben. Und die konnten alle lesen.
Dort, wo der Alexander gestorben ist, hat Petrus gepredigt. Aber Petrus war nie in Rom. Petrus war in Babylon.
Man muss natürlich auch sehen, bei all dieser einheitlichen Sprache, es war ein Vielvölkerstaat. Also das waren viele, viele Völker, die durchaus noch ihre eigenen Dialekten oder sogar eigenen Sprachen hatten, aber sehr wohl eine Amtssprache, nämlich das Griechische hatten und wohl auch verstehen mussten. Das war wohl, ich vermute mal, es war die Amtssprache bei den Behörden. Das heißt, die haben beide Sprachen jeweils gelernt, vermute ich jetzt mal, damit man sich verständigen konnte.
Denke da nur an das Buch Esther. 127 Landschaften. Quersumme ist interessant. Also man sieht, wie schon im Buch Esther, dass alles vorgepfadet wurde. Und vor wem werden sich die Nationen eines Tages beugen? Vor dem verhasstesten Volk der Welt. Wer ist das verhassteste Volk der Welt? Israel, aber momentan sind sie selber schuld, muss man auch sagen. Weil sie haben immer noch nicht ihre Sünde der Ermordung des Messias erkannt und bekannt und sind gerichtet von Gott durch die Nationen.
wenn man die Geschichte studiert oder die Geschichte, die wir vielleicht in der Schule gelernt haben, die ist ja immer aus der Sicht der Welt. Und Israel spielt darin eigentlich nur am Rande eine Rolle. Aber wenn wir die Geschichte in der Bibel, von der Bibel ausgehend studieren, dann ist immer Israel das Zentrum. Das ist mir vorhin in den Sinn gekommen, als wir eben über Anatochien gehört haben, das Land im Osten. Also wo, wenn wir hören, der König des Südens, der König des Nordens, dann müssen wir uns in der Bibel betrachtungsweise immer in das Land Israel versetzen, um von dort uns zu orientieren. Die Weltliteratur macht das natürlich ganz anders. Da spielt Israel nur nebensächlich eine Rolle. Aber in der Bibel, da ist sie die Hauptsache und sie ist das Zentrum.
Und das Interessante ist ja, das hat einer offenbart bekommen und geschrieben, der gar nicht mal in Israel war. Der war ja in Persien und hat dann trotzdem aus dieser Perspektive geschrieben.
Es steht ja zweimal, dass der Heilige Geist verhindert, in Vers 6 und Vers 7 auch. Und der Geist der Jesu erlaubte es ihnen nicht. Und zum Dritten ist ja dann, und erschien dem Paulus in der Nacht ein Gesicht, ein gewisser mazedonischer Mann, stand da und bat ihn und sprach, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Eben einfach drei Sachen, dass er auf Griechenland geht, oder? Eben der Geist und eine Stelle noch einfach einmal war es sogar der Satan, der verhindert hat, im 1. Thessalonicher 2, Vers 18, deshalb wollten wir zu euch kommen, ich, Paulus, nämlich einmal und zweimal, und der Satan hat uns verhindert. Der Satan hat dann verhindert, oder vielleicht war ja Paulus gefangen, dafür schrieb er ja dann die schönen Thessalonicher Briefe, oder? Aber eben der Satan hat verhindert, vielleicht war er ja dann schon im Gefängnis, das weiß ich jetzt nicht, im Thessalonicher, oder?
Was wir auch sehen müssen, ab Apostelgeschichte 2 wurde Europa auch missioniert, nicht von Paulus, sondern von solchen, die vorher waren. Und das waren alles Juden, die zu Pfingsten nach Jerusalem gekommen sind, als Abordnung, übrigens eine sehr, sehr große Menge, sind da gekommen und da haben sich, jetzt weiß ich nicht mehr die Zahl auswendig, 5.000 oder 7.000 bekehrt im ersten Moment und vielleicht dann noch mehr, 3.000, danke. Und im ersten Moment und später noch mehr und die sind nach Hause gegangen, zum Beispiel, ich sage jetzt mal, steht nicht in der Bibel, ich schätze aber nach Mazedonien, oder? Und einer, der dort die Anfangsgründe, die kannte nur erst die Anfangsgründe, nämlich des Evangeliums. Was sind die Anfangsgründe des Evangeliums? Vielmehr wussten die nicht, den Messias haben wir ermordet, er ist auferstanden, Christus ist auferstanden und jeder, der an ihn glaubt, ist errettet. Und so sind sie zurück. Ich sage jetzt mal eines, einer nach Mazedonien oder 10. Und jetzt brauchen die mehr. Die müssen jetzt, ähnlich wie die anderen im Vers 5, die Versammlungen nun wurden im Glauben befestigt und vermehrten sich täglich an Zahl. Die mussten, wie wir heute auch, gestärkt werden im Wort Gottes. Das hört nie auf, solange man lebt.
Was du gesagt hast von Mazedonien, kann man ja noch beispielhaft wirklich, weil es da auch einen Lehrbrief gibt, für die Römer sehen. Das ist ja genau dasselbe gewesen. Der Paulus war nicht in Rom zu dem Zeitpunkt, wo er den Römerbrief geschrieben hat. Das kam erst viel später. Und er hat den Römerbrief in einer Klarheit geschrieben, damit die in Rom und auch alle anderen ganz genau wissen, was die christliche Lehre ist. Also wirklich ein Plädoyer gehalten, wie vom Gericht. Ihr seid schuldig, ihr seid verurteilt, es gibt Gnade und es geht so und so. Und so müsst ihr leben. Also, wenn man das mal so mit drei Worten sagt, wie der Römerbrief gestaltet ist. Aber es ist wirklich so klar und so deutlich, dass sie das dann nachher auch, dass sie wirklich dann es ausleben konnten. Dass sie auch in Bezug auf das Alte Testament zu Abraham und Errettung aus Glauben und nicht in der Beschnittenheit, sondern in der Unbeschnittenheit, Errettung nicht aus Werken, sondern und so weiter, all diese Dinge, die wurden ja im Detail vorgelegt. Das konnten die ja noch nicht wissen.
Wir haben ja noch gehört, wegen, dass Satan verhindert hat, oder eben jetzt hier in Vers 6, dass der Heilige Geist den Paulus in die richtige, an den richtigen Ort weist. Wie ist das bei euch? Hat es jemand auch schon erlebt, wenn man zum Beispiel so ein Gespräch hat mit jemandem und dann probiert man vielleicht in die Richtung zu kommen, etwas über das Evangelium zu sagen, dass man da plötzlich unterbrochen wird. Irgendwie Umstände, jemand, der reinplatzt ins Gespräch. Ist das euch auch schon so passiert? Und wer ist jetzt da verantwortlich? Das ist wahrscheinlich eher 1. Thessalonicher 2, Vers 18, nehme ich an. Aber die Frage eben, habt ihr das auch schon so erlebt? Und wie geht ihr damit um?
Man kann vielleicht, das, Andi, das hat jeder von uns schon erlebt, aber garantiert. Aber man kann auch da vielleicht lernen, wenn der Geist Gottes einen anderen Weg geht oder sagt, geh diesen Weg und du warst überzeugt, ja doch, ich will ja da missionieren, aber der Geist Gottes sagt, aber jetzt nicht da, sondern dort, dann ist klar, also der Geist Gottes steht natürlich dann schon noch über unseren Geist, oder? Dann gehen wir diesen Weg. Aber wenn wir zum Beispiel durch Störungen bei einem Gespräch verhindert werden, dann kann man halt auch mal sagen, komm, wir gehen an einen anderen Ort, oder? Gehen an einen anderen Ort. Ich glaube, wir können auch uns da berufen, zum Beispiel der gläubige Überrest in der Drangsalzeit. Wer gibt ihnen die richtigen Worte? Der Geist Gottes wird ihnen die richtigen Worte geben, vor dem Richter, vor dem Todesrichter, weiß ich nicht was. Und so können wir auch sicher sein, der Geist Gottes hilft, selbst wenn der Teufel hindert. Ist vielleicht manchmal sogar ein Eigentor vom Teufel.
Ich denke auch noch dran, ein Großteil liegt daran, dass wir wirklich bereit sein müssen, den Mund aufzumachen, ein Traktat zu geben oder was zu sagen. Ohne das kann der Heilige Geist auch nicht viel machen. Und dann ist man oft erstaunt, dass es geht, dass da Offenheit ist manchmal. Ich kann es auch nicht genau beschreiben, aber ja, vielleicht passt es dann, dass man genau in diesem Moment auch sich wirklich überwindet und was sagt und ein Traktat rauszieht und dann kommt es vom anderen vielleicht auch an. Garantiert ist es auf jeden Fall nicht. Ich meine, eins ist wichtig. Unser Auftrag ist, evangelisieren, Gesandter zu sein, Bekehrungen zu machen. Das müssen wir jetzt nicht als Ziel haben, sondern wir müssen es den Leuten nahebringen.
Und ich weiß nicht, ob ihr das auch gelesen habt, aber in Kapitel 16 haben wir eine kleine Schifffahrt. Wie lange ist die gegangen? Ein Tag. Ein Tag. Die gleiche Schifffahrt, einige Kapitel später, hat 5 Tage gedauert. Warum? Das ist wie bei uns beim Fahrradfahren immer. Woher kommt der Wind? Von vorne. Der kommt prinzipiell von vorne. Und so ist es auch beim Schifffahren. Wenn der Wind von der falschen Seite kommt, geht es länger. Und wird beides erwähnt. Beide Schifffahrten. Die gleiche Schifffahrt wird erwähnt. Und das zeigt doch, der Geist Gottes weiß letztendlich schon, was richtig ist und warum. Und wenn man die letzte Schifffahrt, ich mache jetzt einen Riesensprung, Kapitel 7 und 28, wenn man diese Schifffahrt betrachtet, ja, warum musste der Apostel Paulus unbedingt diese 2 Schiffe nehmen? Ja, der war ein Zeugnis darauf. Das war ein wunderbares Zeugnis.
Vielleicht noch zu Vers 12, oder ja, da steht von Philippi, die erste Stadt von Mazedonien, eine Kolonie. Was ist eine Kolonie? Das ist eine Siedlung, in der zahlreiche römische Militärveteranen lebten und die besondere Privilegien genoss, unter anderem römische Stadtverfassung und Steuerbefreiung. Also das war schon was Besonderes. Ich glaube, klein waren die auch nicht, die Städte. Übrigens, es hatten auch damals die großen Kritiker angezweifelt, dass das eine Kolonia war, bis es dann später dann sich als doch wahr herausgestellt hatte.
Ja, das wurde halt in 2 Stufen zur römischen Kolonie, in 2 Stufen. Und die 2 Stufen haben über 100 Jahre waren die auseinander. Erst eigentlich in dieser Zeit wurden sie dann wirklich zur Kolonie und vorher waren sie einfach erobert. Aber die Stadt hat sich extrem entwickelt. Sie hat sich entwickelt. Es gibt, habe ich auch gelesen, einer, der hat geschrieben, eventuell hat der Lukas hier sein Hochschulstudium durchgeführt. Weil da war eine medizinische Uni.
Was ich noch gelesen habe, da im Vers 10, indem wir schlossen, dass der Herr uns gerufen habe, ihnen das Evangelium zu verkündigen. Wir fuhren nun, eben hier ist es, glaube ich, dass wir jetzt, dass Lukas dabei ist, oder? Da glaube ich, erst ab hier sieht man, dass er mit dabei war, oder? Irgendwie. Das steht ja nicht direkt, oder?
Und eben, wenn du das schon erwähnst, der Lukas hat ja das geschrieben und der Geist Gottes hat die Eigenarten vom Lukas verwendet. Im Lukas-Evangelium wie in der Apostelgeschichte. Und der Lukas, der kommt manchmal mit einem Wort ohne Vorankündigung. Das ist noch interessant. Also plötzlich ist es da. Das ist vielleicht ähnlich wie Andi das Wort Zoan in Ägypten. Plötzlich ist es da und zum Beispiel ein Kapitel vorher war plötzlich wer da? Silas. Und jetzt ist plötzlich Lukas da. Und er wird nicht einmal mit Namen erwähnt. Er ist einfach da.
Dann fahren wir das nächste Mal fort bei Vers 13. Kapitel 16, Vers 13. Wenn ein Bruder noch mit uns betet.
Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir auch wieder sehen durften beim Lesen deines Wortes, dass du die Irrungen und Wirrungen von uns Menschen gebrauchen kannst, um das Ziel, das du vorgesehen hast, zu erfüllen. Und wir danken dir von ganzem Herzen, dass es dein Bestreben ist, dass jeder Mensch von dir hört, entweder als Person oder von dem, was du gemacht hast, wer du bist, damit jeder Mensch erkennen kann, es gibt Gott, ich muss mich Gott unterwerfen. Und wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir alle umkehren durften, zum Glauben kommen durften und jetzt sogar Gott, den Heiligen Geist, in uns haben. So wollen wir dich noch einmal bitten für unsere Geschwister, für die wir schon gebetet haben. Du kennst ihre Nöte, Leiden und ihre Bedürfnisse. Wir danken dir, dass du jedem Einzelnen von ihnen in den speziellen Umständen beistehst. Amen.
Amen.
Dann wünschen wir allen eine gute Nacht. Schlaf gut bis Sonntag oder nächste Woche. Tschüss zusammen.
Guten Abend. Gute Nacht bis Sonntag.
Gute Nacht.
Gute Nacht.
Gute Nacht.